Sie hören Kontrafunk aktuell. Am kommenden Donnerstag und Freitag soll US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch in China eintreffen. Interessantes Detail daran ist, dass Peking diesen Besuch bislang offiziell noch nicht bestätigt hat, obwohl in der Weltöffentlichkeit bereits intensiv über die möglichen Gespräche debattiert wird. Eine für März geplante Visite von Trump in Peking war wegen des Iran-Krieges kurzfristig abgesagt worden. Und um den Iran-Krieg soll es auch hauptsächlich gehen, nämlich über die Rolle Chinas bei der Beilegung dieses Krieges. Darüber wollen wir uns unterhalten mit Christopher Leiner, viele Jahre für eine große internationale Organisation in China, Zentral-, Südostasien, Afrika und Osteuropa tätig und vor allem stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Polleiner.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Polleiner, dieser Krieg findet de facto vor der Haustür Chinas statt. China hat große Interessen im Iran, nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch durchaus politische. Der Iran ist Mitglied der BRICS-Organisation. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum China nicht aktiver in diesen Konflikt bislang eingegriffen hat?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, die man da betrachten sollte. Eins ist natürlich, dass eine stärkere, aktivere Teilnahme Chinas mit sehr hohen Kosten und Risiken verbunden wäre. Und ich glaube nicht im chinesischen Interesse. Die Region ist zwar, wie Sie sagen, in Chinas Nachbarschaft, also geografisch gesehen ist der Iran ja Westasien, aber es ist trotzdem nicht die Region mit der größten strategischen Bedeutung für China. Also das ist ganz klar Ostasien und Südostasien. Ich glaube, man muss auch Chinas Interesse in der Region insgesamt betrachten. Also der Iran ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für China, aber China hat auch wichtige Beziehungen mit anderen Staaten in der Region, die ja inzwischen auch in den Konflikt involviert sind. Es ist ja kein reiner Krieg zwischen Israel und den USA auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen, sondern sind ja inzwischen auch viele arabische Staaten involviert, weil dort amerikanische Basen sind und weil sie vom Iran angegriffen wurden. Und da gibt es, glaube ich, ein chinesisches Interesse, nicht zu stark auf eine Seite gezogen zu werden.
Es wird ja auch immer gemutmaßt, dass China versucht, alles auszubalancieren, eben weil es doch bedeutende ökonomische Interessen gibt, die China aber eben nicht über alles stellt. Sie hatten es schon erwähnt, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass China sehr wohl erst einmal abwägt, bevor es etwas in die Waagschale wirft. Dennoch, der Poker um bedeutende Rohstoffe, welche Bedeutung hat das für Chinas Energieversorgung und seine wirtschaftlichen Interessen, um sich in diesen Konflikt einzubringen?
Wir haben hier in der Medienberichterstattung immer wieder gehört, dass 20% der weltweiten Energietransporte durch die Straße von Hormuz gehen und dass sie deshalb von sehr großer Bedeutung ist. Für China ist die Straße von Hormuz von noch wesentlich größerer Bedeutung. Also China ist der größte Energieverbraucher weltweit, der größte Ölimporteur. Die Hälfte der chinesischen Energieimporte gehen durch die Straße von Hormuz. Also ich glaube, so 12-13% der Energieimporte kommen aus dem Iran. Also bedenken, dass die Hälfte aus der Region kommen, dann haben sie also noch knapp 38% an Energie, die China aus anderen Ländern der Region bezieht. Die Bedeutung ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Also der Konflikt hat, ich glaube, eine Verwundbarkeit Chinas auch aufgezeigt, die den Chinesen seit langer Zeit bewusst ist. Und das sind die internationalen Seewege, die für den chinesischen Außenhandel unerlässlich sind. China hat sich lange auch entsprechende Entwicklungen vorbereitet. Es ist also sehr bemüht gewesen, lange Zeit die Energieimporte zu diversifizieren. Es hat Partnerschaften mit vielen Ländern aufgebaut. Die Bemühungen werden sich auch fortsetzen. Also mein Eindruck ist, dass vor dem Hintergrund des Angriffs auf den Iran im vergangenen Jahr das chinesische Interesse an Energieimporten aus Russland noch einmal gestiegen ist und dass das in den letzten Wochen erneut der Fall war. Darüber hinaus sehe ich in China zunehmend auch die Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien, diese weiter auszubauen. Da ist China ja schon sehr weit vorangeschritten. Aber auch dadurch versucht man, sich etwas unabhängiger von Energieimporten zu machen. Ein letzter Punkt ist vielleicht, der hier relevant ist, die größten Bemühungen Chinas, Energiereserven aufzubauen. Also China hat sehr, sehr große Energiereserven. Die offiziellen Zahlen dazu sind nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass sie weit über den Energiereserven liegen, die viele Staaten wie beispielsweise auch Deutschland aufgebaut haben. Wir folgen ja den Vorgaben der Internationalen Energieagentur, die sagt, dass man uns für 90 Tage Reserven haben sollte. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass China zu einem geringen Teil, zu etwa einem Viertel, auch selbst noch Öl fördert. und somit also eine etwas geringere Abhängigkeit habe als einige andere Staaten, die weitestgehend oder komplett auf Energieimporte angewiesen sind.
Spielt die Region, spielt der Iran, spielt die Straße von Hormuz, spielt der Großraum eigentlich eine Rolle bei Chinas großem Infrastrukturprojekt der neuen Seidenstraße?
Ja, natürlich, das tut er. Das Projekt ist ja damals mit Amtsantritt Xi Jinpings bekannt gegeben worden. Und es hat sicherlich auch noch einmal vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an Bedeutung gewonnen. Da hat er diesen nördlichen Korridor durch Russland, das ist Verbindung von China in die Europäische Union durch Russland an Bedeutung verloren. Der Nord-Süd-Korridor, also von Russland in den Iran nach Indien, hat zugenommen. Und vor dem Hintergrund, den Sie in der Anmoderation hier angesprochen haben, dass der Iran Teil der BRICS-Staaten ist, von denen China ja ein Gründungsmitglied war, und aber auch Teil der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Auch hier war China ja Gründungsmitglied und der Iran ist inzwischen Mitglied. Insofern gibt es also verschiedene Formate, in denen China und der Iran zusammenarbeiten. Auch nennen sollte man hier sicherlich ein Partnerschaftsabkommen, das beide Staaten 2021 geschlossen haben und dass eine Zusammenarbeit gerade auch bei Energie- und Infrastrukturprojekten über einen Zeitraum von 25 Jahren mit, habe ich einen Gesamtvolumen von 400 Milliarden US-Dollar Gesamtinvestitionen Chinas im Iran vorsieht. Also Sie sehen dort natürlich aufgrund der Geografie, aber auch aufgrund der Mitgliedschaft in gemeinsamen Formaten zum einen bestehende wirtschaftliche Verbindung, zum anderen aber auch ein sehr großes Potenzial. Also die Chinesen waren bisher auch aufgrund der Sorge vor amerikanischen Sanktionen doch noch etwas zurückhaltend, haben das Potenzial also sicherlich nur in Ansätzen ausgeschöpft, was sie dort identifiziert haben.
Ich komme nochmal zurück auf den wahrscheinlichen Besuch von Präsident Trump in China und die Einflussmöglichkeiten von China auf den Iran. Was denken Sie, was sich die USA da von China erhofft? Hat China überhaupt Einflussmöglichkeiten dieser bedeutenden Art auf den Iran? Im Moment rätseln ja alle, wer im Iran überhaupt die Macht hat derzeit.
Einfluss sind die Chinesen mit Sicherheit. Sie sind in meiner Wahrnehmung der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner des Iran. Sie nehmen also rund 90% der iranischen Ölexporte ab. Sie haben dieses Kooperationsabkommen, das ich gerade erwähnt habe, in dessen Rahmen sie also rund 400 Milliarden Dollar im Iran investieren möchten. Das gibt ihnen natürlich einen Hebel. Sie können diese Investitionen zurückstellen oder sie können sie vorziehen. Die Amerikaner haben den Chinesen vorgeworfen, unter chinesischen Firmen vorgeworfen, Dual-Use-Technologie in den Iran geliefert zu haben, also Güter, die auch militärisch nutzbar sind, den Iranern Aufklärungsdaten von Satelliten aus dem chinesischen Baidu-Satellitensystem zur Verfügung gestellt zu haben. Wenn das stimmt, ist natürlich auch das Eindruckmittel, das kann man ausbauen oder entziehen. China hat natürlich auch Interesse daran, die Beziehung zu anderen Staaten in der Region zu pflegen. Die sind zum Teil für China weitaus bedeutender, was das Volumen der wirtschaftlichen Aktivitäten betrifft, aber zum Beispiel auch, was das Niveau der technologischen Kooperation betrifft. Also auch das werden die Chinesen abwägen. Und insbesondere ist natürlich das Verhältnis der Chinesen zu den Amerikanern für China von überragender Bedeutung. Und hier haben die Amerikaner natürlich auch die Möglichkeit, in anderen Regionen, die für China von Interesse sind, also insbesondere Ostasien oder Südostasien, den Chinesen entgegenzukommen, oder in bestimmten thematischen Bereichen, die für China auch wichtig sind. Also das sind sicherlich Grenzen der chinesisch-iranischen Beziehung. Hinzu kommt, glaube ich, auch, dass die beiden Länder ja keine ideologischen Partner sind, sondern von der Grundausrichtung her, dem Staatsaufbau sehr unterschiedlich. Und dass es dadurch auch eine gewisse Distanz zumindest zwischen beiden Staaten gibt.
China hat ja für Furore gesorgt weltweit, als es gelang, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zustande zu bringen. Ist dieses Abkommen tot oder versucht China durch seine Art von Diplomatie dieses Abkommen bzw. diese Annäherung noch zu retten?
Das ist, ich sag mal, die Außenpolitik, die China seit langer Zeit versucht zu betreiben. Dass es sich insbesondere vor dem Hintergrund einer sich verändernden internationalen Ordnung als verantwortungsvoller Akteur positioniert, in Abgrenzung zu den Vereinigten Staaten, denen im innerchinesischen Diskurs, aber auch an der chinesischen Außenpolitik zunehmend vorgeworfen wird, doch destruktiv und aggressiv im internationalen System zu agieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr deutlich erkennt im gegenwärtigen Konflikt mit dem Iran. China möchte nicht auf eine Seite gezogen werden. Ich erkenne auch nicht die Bestrebung, selbst als Vermittler aufzutreten, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass das sehr herausfordernd wäre in der jetzigen Situation. Die Verhandlungen sind unter starkem Druck statt. Es gibt viele Staaten, die an einer Lösung des Konflikts interessiert sind. Sowohl die amerikanische als auch die iranische Regierung bringen sicherlich Herausforderungen mit sich, wenn man mit ihnen spricht. Aber China unterhält doch Gesprächskanäle zu beiden Akteuren. Also es hat jetzt gerade am vergangenen Mittwoch den iranischen Außenminister zu Gesprächen empfangen. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat sich dort sehr kritisch zu dem amerikanischen Angriff geäußert. Er hat gesagt, der regionale und globale Frieden sei massiv beeinträchtigt worden. Er hat die Zusicherungen des Irans, die ihm gegenüber gegeben worden sind, keine Atomwaffen zu entwickeln, noch einmal hervorgehoben und hat natürlich auch die Bedeutung von Dialog und Verhandlungen sowie ein gemeinsames Interesse der internationalen Gemeinschaft hervorgehoben, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wiederherzustellen. Zum kommenden Donnerstag wird das Gespräch Xi Jinpings mit Donald Trump geben. Also ich glaube, das ist so die Rolle, die die Chinesen für sich im Moment sehen, vermittelnd aufzutreten, eigene Interessen zu wahren, ohne direkt involviert zu werden. Was die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien betrifft, die aufgrund chinesischer Verhandlungen hergestellt worden sind, so bestehen die noch. Das Abkommen besteht nach meiner Kenntnis noch. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr stark belastet.
Immer wieder wird ja auch der Verdacht geäußert, dass China sich unter der Hand mit den USA einigen könnte hinsichtlich der Frage Taiwans. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also ich meine, für die Chinesen ist die Taiwan-Frage eine absolute Priorität. Das liegt sicherlich im chinesischen Selbstverständnis. Wenn Sie die Äußerungen der chinesischen Parteiführung der letzten Jahrzehnte sehen, auch die Xi Jinpings, dann sind die dort sehr deutlich geworden. Also Xi Jinping hat immer wieder darauf hingewiesen, dass China von den westlichen Staaten gedemütigt worden sei, dass es teilkolonialisiert worden sei, dass eine Schwäche ausgenutzt worden sei. Und dass es wichtig ist, die Rolle Chinas in der Welt wiederherzustellen, das Land zu entwickeln. Dass es wichtig ist, dass China seinen rechtmäßigen Platz einnimmt.
In der Gerüchteküche brodelt es auch heiß, dass nicht nur Donald Trump sich mit Xi treffen wird, sondern dass man daraus ein Dreiertreffen machen könnte. Denn auch Wladimir Putin, der russische Präsident, ist ja in China angekündigt als Besucher. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es zu einem überraschenden Dreiergipfel kommt?
Ja, das ist ja auch in der Vergangenheit schon überlegt worden. Und es wäre sicherlich eine sehr elegante Möglichkeit, zu einer Lösung des Ukraine-Konflikts zu kommen. Man hat das bei den Amerikanern, also die Bemühungen, diesen Konflikt zu einem Ende zu bringen, schon vor dem erneuten Amtsantritt Donald Trumps gesehen. Viele Monate vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben die Amerikaner schon sehr daran interessiert, Gesprächskanäle nach Russland wieder aufzubauen, Lösungsmöglichkeiten zu eruieren und letzten Endes zu einer Vereinbarung zu kommen, die sowohl im russischen als auch im amerikanischen Interesse ist. Ich glaube, die amerikanischen Bemühungen in diese Richtung gehen weiter. Ich halte ein solches Treffen durchaus für möglich. Ob es letzten Endes dazu kommen wird, das müssen wir sehen.
US-Präsident Donald Trump wird für Ende dieser Woche in China erwartet. Dort soll es vor allem auch um den Iran-Krieg gehen, welche Rolle China für eine Beilegung des Konfliktes spielen könnte. Wir besprachen das mit Christoph Poleiner, stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Poleiner.
Ich danke Ihnen.